Es geht weiter heute mit der Predigtreihe zum Buch Daniel, und zwar heute ein Text aus dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 18. Im ersten Jahr des Königs Darius, des Sohnes des Ahasverus, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft, verstand ich, Daniel, in den Büchern, also in den Heiligen Schriften, die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. Denn so war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen: 70 Jahre lang soll Jerusalem wüst liegen. Da kehrte ich mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zum Herrn, meinem Gott, und bekannte: Ach, Herr, du großer, schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden, von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten, nicht, die in deinem Namen zu unseren Königen, zu Fürsten und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda, die von Jerusalem und von ganz Israel, alle, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Wir, unsere Könige, Fürsten und unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten der Stimme unseres Herrn, unseres Gottes nicht und wandelten nicht in seinen Gesetzen, die er uns vorlegte durch seine Knechte und die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Und darum trifft uns auch der Fluch, den Gott geschworen hat. Und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes. Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, sodass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dieses große Unglück über uns gekommen. Aber wir haben auch nicht den Herrn unser Gott besänftigt, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf seine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat er das Unglück über uns kommen lassen, denn der Herr unser Gott ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Wir aber gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk aus Ägypten geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, wie es heute ist. Wir sind gottlos gewesen und haben gesündigt. Aber ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns herum wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott. Höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel hat hier, ähnlich wie in diesem Lied, was wir gesungen haben, ein Bußgebet, wobei das Lied richtet sich ja an das Volk, während das Gebet Daniels als ein Bußgebet um Gottes Erbarmen ein Sündenbekenntnisgebet sich an Gott richtet. Und es ist keine andere Stelle in diesem Buch Daniel, es sind 12 Kapitel, keine andere Stelle wie dieses 9. Kapitel, wo wir diesem großen Mann Gottes so ins Herz und ins Gemüt hineinschauen können wie hier. Ist vielleicht noch ein bisschen im 1. Kapitel, wo er sagt, ich will nicht die Speisen am babylonischen Königshof essen, das entspricht nicht den Speisevorschriften, ich will meine Frömmigkeit bewahren. Und das war schwierig in diesem Umfeld, wie es für uns auch schwierig ist. Da kann man so ein bisschen ahnen, was ihn bewegt innerlich. Aber hier in diesem Kapitel, da ist sein Herz offengelegt in seinem Gebet. Und es zeigt uns, wie der Glaube und die Hoffnung, die Daniel hatte, durch Gottes Wort, durch die darin enthaltenen Verheißungen, genährt worden sind. Er lässt uns ahnen, wie das große Glaubensvorbild Daniel, wir haben ja viel von ihm gehört, seine Konsequenz im Glauben, seine Treue zu Gott, wie trotzdem er genug im Leben mit sich getragen hat, was er als Schuld bekennen musste. Aber es ist anders als bei David. Bei David, da können wir das ja lesen, was er auch für Schuld auf sich geladen hat, nicht? Und bei Daniel wissen wir es nicht. Da haben wir nur ein großartiges Glaubensvorbild. Aber in diesem Gebet sagt er es ja immer wieder, wir haben gesündigt. Er nimmt sich selber ja mit hinein. Er sagt nicht, ich bin das Vorbild und die anderen waren es. Also muss er ein empfindsames Gemüt gehabt haben. Und auch wenn wir nicht wissen, welche Dinge das Gewissen Daniels belasteten, können wir doch aus seinem Gebet herauslesen, dass er in seinem Gewissen durchaus Dinge trug, von denen er wusste, das trennt mich eigentlich von dem lebendigen Gott. Und wir sehen also, dass Daniel auch ein Empfinden dafür hatte, dass Gott die Menschen anders beurteilt als Menschen einander. Ein Mensch sieht nur, was vor Augen ist, Gott schaut das Herz an. Und so hatte Daniel, der nach außen hin ein ganz fast vollkommenes Leben geführt hat, dann doch wusste, wenn Gott auf mein Leben schaut, auf meine Gedanken, auf die Dinge, die in meinem Herzen sind, dann sieht es ganz anders aus. Ich will 3 Aspekte aus deinem Gebet beleuchten. Und zwar erstens, Daniel hat im Wort Gottes gelesen und hat darin eine gute Botschaft entdeckt, eine Gnadenbotschaft, aber die ist eigentlich fast ein bisschen versteckt. Und dass er sie entdeckt hat, zeigt, dass er nachgedacht hat. Er hat diese Worte immer wieder durchdacht. Er studierte den Propheten Jeremia. Der hatte gelebt in der Zeit kurz vor dem Zusammenbruch und war ein Bußprophet. Er hatte dem Volk gesagt, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Sie wollten es nicht hören. Und er hat seine Sachen aufgeschrieben. Und schon zur Zeit Daniels, also eine Generation später, waren diese Schriften als heilige Schriften anerkannt und bekannt. Und Daniel hat sich damit beschäftigt. Also mit dem Wort Gottes hat er sich beschäftigt. Und da hat er sehr viel gelesen davon, wie Gott gerecht ist und wie er sein Volk richten wird. Und liest einen Satz. 70 Jahre lang soll Jerusalem wüst liegen. Und Gott sagt, und dann werde ich auch die Babylonier, die dieses ganze Unheil angerichtet haben, zur Rechenschaft ziehen. Und dann gibt es Texte im Propheten Jeremia, die davon sprechen, dass Gott einen Neuanfang seinem Volk schenken will. Und das liest Daniel. Und da merkt er, ich bin ja schon über 80. Die Zeit ist da. Unmittelbar nah. Die Zeit ist nah, dass Gott seinem Volk Gnade schenkt. Und das motiviert ihn zu diesem Schuldbekenntnis. Das ist mir ein wichtiger Gedanke. Es ist die Gnade Gottes, seine Barmherzigkeit über deinem Leben, die zur Umkehr motiviert, an Gottes Erbarmen zu appellieren, seine Schuld zu bekennen, sie nicht zu verheimlichen, nicht sich selber zu rechtfertigen und zu sagen, ja, ich war eben auch in der Zwangslage und da konnte ich gar nicht anders und so, wie wir das oft machen. Vielleicht hatte Paulus ja diese Geschichte im Hinterkopf, als er in Römer 2 schrieb, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? seine Güte. Und deswegen ist das so ein erster wichtiger Punkt, den ich herausstellen will für uns auch heute. Es ist egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast. Und wir alle haben immer diese Tendenz, auch selbst wenn wir immer zur Gemeinde gehören und so und alles mitmachen und so. Das sind ja innere Dinge, die man nicht sehen kann, nicht? Wo driftet man so hin? Egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast, wie tief du vielleicht in Sünde gefallen bist oder wie schwer die Gewissensanklagen sind und wie, egal auch wie unabänderlich die Situation erscheint, in die du geraten bist, Gottes Güte will dich zur Umkehr leiten. Vielleicht erlebst du auch Gottes Strenge. Empfindest, ich bin irgendwie in meinem Leben irgendwie so weggedriftet, gestrandet irgendwo, eher Fluch als Segen. Der David hat auch in einem Gebet, mal ein Bußgebet gesagt, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Also Gottes Hand, in der wir uns eigentlich bergen sollten, die uns hebt und trägt, erlebt Daniel als eine Hand, die ihn schwer niederdrückt, bis er seine Schuld bekannte Gott, und da erlebte er, dass Gott ihn wieder aufrichtet und er gesundet, bis in den Körper hinein. Denn Daniel sagt, mein Saft vertrocknete, er verschmachtet und so. Und dann aber kommt wieder Leben hinein durch Gottes Güte. Vielleicht ist das so im Leben vieler Menschen, dass sie niedergedrückt sind, dass sie sagen, ich habe eigentlich alles verloren. Israel fand sich im Exil, in der Zerstreuung, in Armut. Und viele hatten bestimmt schon sich mit der Situation abgefunden und gesagt, so ist es nun mal. Ja, jetzt haben wir Land und Stadt verloren und eigenes Königreich und sind am Ende. Aber Daniel nicht. Daniel fand sich nicht damit ab, weil er nämlich in der Schrift gelesen hatte, dass Gottes Langmut und Gottes Geduld die Chance auf einen Neuanfang ermöglicht. Und dieser war nahe, wo alles verloren scheint. Da gibt es doch einen Weg. Und seht ihr, das ist ja bei den Menschen so, wenn jemand sich aufgegeben hat, sagt, für mich ist sowieso vorbei, wird er sich nicht einen Ruck geben. Dann gibt man sich einfach in sein Schicksal. Da gibt man sich auf. Aber Daniel hatte jetzt in der Heiligen Schrift gesehen, Gott hat die Tür noch nicht endgültig zugeschlossen. Es ist Zeit noch Gnade, es ist noch Zeit zur Umkehr, Gottes Segen wieder zu erleben. Und das sagt das Neue Testament uns genau so. Jetzt ist die Zeit der Gnade, sagt das Neue Testament. Jetzt. Nicht Zeit, sich aufzugeben und zu sagen, für mich ist jetzt sowieso vorbei, sondern jetzt ist Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Aber es ist auch für uns das Wort Gottes, was die Kraft hat, diese Botschaft in unsere Herzen hineinzubringen. Wir können menschlich aufmunternde Worte sprechen. Komm, das wird schon, und Schulterklopfen, das verändert nicht die seelische Wirklichkeit eines Menschen. Aber wenn wir Gottes Wort lesen und wenn du dieses Wort liest und darin Gottes Evangelium, seine gute Botschaft entdeckst, es spricht mächtig genau in dein Herz und das Wort Gottes verändert. Da spricht Gott zu dieser toten Erde, da ist das Meer und das Land, so sagt der Schöpfungsbericht, nicht? Und dann spricht er zu dieser toten Erde, die Erde bringe hervor Gras und Kraut. Und dann wächst das da und wird ein blühender Garten. Und deswegen, das ist Gottes Wort, was die Kraft hat, in dein Leben hineinzusprechen, wo vielleicht mehr Wüste als Garten ist. Und dann bringt dieses Wort hervor, was du dir selber gar nicht geben kannst und was auch kein Mensch in dein Leben hineinsprechen kann. Und deswegen sage ich immer wieder, ach, das wäre doch schön, wenn alle das Wort Gottes lesen würden und darin dieses heilige Evangelium, das untrüglich ist, das ewig ist, entdecken würden, die Botschaft von der Güte Gottes in Jesus Christus. Weil er da ja auch einen Tag des Heils festgesetzt hat, das ist Golgatha, wo er uns die Tür öffnet, durch die wir eintreten können in Gottes Gegenwart, in den Raum der Gnade und des Segens. Und so wie Daniel erkannte, die Zeit ist nah, bald kann Gottes Verheißung für uns erfüllt werden, so wird uns das auch im Evangelium gesagt. Zum Beispiel heißt es da, Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt. Nicht morgen, sondern jetzt. Oder Paulus schreibt, Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Da schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, Frieden denen, die nahe waren, bei Gott schon, und Frieden denen, die ferne waren, ferne von Gott waren. Ihnen ist Frieden verkündigt, jetzt ist es möglich durch Jesus Christus. Oder Johannes schreibt, die Liebe Gottes ist unter uns erschienen, Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Du sollst leben und dich nicht verkriechen. Und all diese Worte wollen uns doch motivieren, dass wir endlich vor Gottes Angesicht kommen und Klartext reden, auch im Bekenntnis unserer Schuld. Daniel ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, wir sind gottlos gewesen. Und das zeigt, er war nicht jemand, der sich als besser ansah als ein Führer, ein geistlicher Führer und Leiter des Volkes, sondern er macht sich ganz eins mit diesem Volk und geht auf die Knie in Sack und Asche. Warum konnte er das ohne jede Selbstrechtfertigung so sagen? Er konnte es sagen, weil er wusste, Gott hat sein Erbarmen mit seinem abtrünnigen Volk ausgesprochen und Gott lügt nicht. Ich erwähnte schon, dass Daniel ein erstaunliches Gebet spricht, dass er nicht sagt, Herr, die anderen sind gottlos gewesen. Die Könige, die Oberschicht, die sind schuld. Ich habe ja die Misere unseres Volkes eigentlich nicht verdient, hätte Daniel sagen können, aber macht er nicht. Und obwohl wir bestimmt weitaus weniger Gerechtigkeit aufweisen als Daniel, also von mir würde ich das jedenfalls sagen, sind wir oft viel selbstgerechter als er. Und zeigen mit Fingern und haben unsere Urteile. Daniel tat das nicht. Daniel liebte sein Volk, obwohl er da bestimmt viel zu kritisieren hatte. Und er liebte Gott. Und deswegen gerade war er nicht daran interessiert, sich abzugrenzen, sich abzusondern und dieses wir Frommen hier und da die anderen aufzumachen, sondern er war interessiert, einzutreten für das Volk. Zum Beispiel hätte Daniel auch sagen können, na, mir geht's ja gut hier. Ich habe immer Gott vertraut, ich habe versucht, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein. Er hat mich gesegnet, jetzt bin ich hier am Königshof, habe Karriere gemacht, mir geht es gut. Was will ich? Tat er nicht. Er sagte, es ist doch eine Schande für das Volk Gottes, dass es so am Boden liegt. Das ist eine Schande auch für Gott selber. Dass das Volk Gottes nicht in dem Segen lebt, den Gott verheißen hat, weil ihnen ihre Sünden im Weg stehen, das ist doch eine Schande. Und er wollte, dass das anders wird, dass Gottes Plan mit seinem Volk sich erfüllt, dass die Segensverheißungen, die Gott Israel gegeben hatte, nicht hinfallen, sondern dass sie Wirklichkeit werden. Und vielleicht stellt er sich aus zwei Gründen auf eine Stufe mit dem Volk. Einmal, weil es ihm gar nicht um seinen persönlichen Status ging, sondern um das Volk als Ganzes. Da haben wir viel zu lernen, auch was die Gemeinde angeht. Dass wir nicht nur uns sehen, sondern das Ganze der Gemeinde. Und wenn da so viele Dinge schief liegen, dann ist das ja ein Jammer, wo man sich eins machen sollte. Und das andere hatte ich auch schon erwähnt, weil er wusste, dass er kein sündloses Leben geführt hatte, denn vor Gott ist kein Mensch gerecht. Das ist für uns so ein großes Vorbild, dass er keine Differenzierung vornimmt und man sagt, ja, es gibt so die großen, argen Sünden und die kleinen, unbedeutenden. Ne? Und die großen, schweren Sünden sind bei den anderen, bei mir ist alles nur Kavaliersdelikt, sondern er sagt, vor Gottes Angesicht ist das alles gleich und deswegen brauche ich mich nicht hier rausreden oder so. Er stellt sich mit in die Reihe und bekennt die eigene Unzulänglichkeit. Und da haben wir als Gemeinde viel zu lernen, denn wir sehen immer zuerst und viel deutlicher die Unzulänglichkeiten bei den anderen als bei uns selbst. Und dann ärgert uns das. Aber Daniel lehrt uns, dass wo immer wir etwas entdecken, was nicht richtig ist, was nicht stimmt, dass wir es vor Gott bringen. Und zwar in dem Bewusstsein dafür, dass das immer auch unser Problem ist. Und das ist ja tatsächlich so, dass in der Gemeinde Jesu auch viele sind, die Christen sein wollen und kommen nicht zurecht mit ihrem Leben, mit ihrem Alltag. Und das ist nicht deren Problem, sondern das ist immer ein Problem für die ganze Gemeinde, weil jeder einzelne Mensch, der nicht klarkommt im Leben, und es sind viele, wahrscheinlich hinter der Fassade alle, heißt in Im Leben dieser einzelnen Menschen wird der Segen und die Kraft Gottes, die verheißen ist, nicht Wirklichkeit, nicht in dem Maße, wie es sein sollte. Und das wirft ein Licht auf die Gemeinde Jesu und damit auch ein Licht auf Gott. Wir sind auch nicht das Zeugnis für Gott, was wir sein sollten. Und wir leben nicht in dem Segen, den Gott verheißen hat. Das ist ein Problem für die ganze Gemeinde. Und da haben wir viel zu lernen. Denn wir kommen zusammen im Gottesdienst und dann geht jeder seine Wege im Alltag. Und wir haben oft wenig Interesse daran, wenig Herz dafür, was ist denn los bei den Einzelnen? Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir wollen uns um 9:30 treffen zum Gebet. Es gibt so vieles, was vor Gott zu bringen wäre, womit wir auch ausdrücken, wir wissen um unsere eigene Unzulänglichkeit, wir haben nicht die Kraft, das zu verändern. Gott alleine kann helfen. Jesus sagt es ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen wollen wir beten und das vor Gott bringen. Ein letzter Punkt. Daniel stellt klar, dass Gott im Recht ist und nicht das Volk. Du, Gott, bist im Recht, wir aber müssen uns alle schämen. Es ist schön, dass Daniel das sagt, wir müssen uns alle schämen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die sich schämen heimlich und sagen, ach, was ist mit meinem Leben los? Daniel sagt, wir müssen uns alle schämen, stehen auf derselben Stufe. Aber ich entdecke ja, dass heute eine gegenteilige Meinung vorherrscht unter den Menschen. Wir fühlen uns immer im Recht und meinen, Gott enthalte uns etwas vor und denken, Gott müsste sich rechtfertigen. Und die Frage, warum, nicht? Warum lässt Gott das zu? Warum? Dies ist ja genau dieser Punkt. Gott muss sich rechtfertigen und nicht wir. Daniel macht es genau umgekehrt. Er sagt, es ist genau gekommen, was Gott angekündigt hatte. Es ist keine Überraschung. Und ich würde auch sagen, wir sollten als Gemeinde den Mut haben, das auch auszusprechen, wenn Leute sagen, ja und warum und guck mal das Elend. Sondern soll man sagen, es kommt über diese Welt genau, was Gott angekündigt hatte. Da brauchen wir nicht jammern. Es steht alles geschrieben im Wort, dass Gott diese Welt richten wird, weil sie gottlos ist. Und da brauchen wir nicht rumjammern und sagen, wie kann das denn sein? Es kommt genau, wie Gott es geredet hat. Und auch das ganze Elend, was hervorgezerrt wird aus dem Krieg, die Generation jetzt, die so jetzt alt ist und das alles noch miterlebt hat, da wird das oft gesagt, ich kann nicht mehr glauben, ich habe das alles erlebt, dieses Elend und wo ist da Gott? Ja, der war genau da, weil genau das er gesagt hatte, dass wo die Menschen sich abwenden und gottlos sind, sie den Becher austrinken müssen. Und da nun Millionen von Leuten der Meinung waren, das Heil kommt von Adolf Hitler, mussten sie diesen Becher austrinken. Und das ist genau, was Gott geredet hat. Gott ist nicht auf der Anklagebank, wir sind es. Und Daniel sagt ganz bewusst, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter. Daniel sagt, unsere Vorgängergeneration hat Schuld auf sich geladen. Und er distanziert sich aber nicht davon, sondern er sagt, wir, das bin auch ich. Und trägt das vor Gott. Wo ist die Gemeinde Jesu, die die Schuld von Generationen vielleicht zuvor vor Gott bringt und sagt, ja, das ist auch mein Thema. Es ist auch mein Thema. Wir werden nicht frei, wenn wir das wegschieben und sagen, ich habe damit ja nichts zu tun. Ich möchte das auch nochmal so sagen, jetzt im Blick auf den Nationalsozialismus, der ist nun sehr weit zurück, aber als ich erfahren hatte, dass mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der ist gefallen vor Leningrad als ganz junger Mann. Und als ich erfahren habe, dass er sich freiwillig zur Front gemeldet hat, da haben wir nicht gezogen. Er war ganz jung und hatte gerade ein Kind. Hat er sich freiwillig dahin gemeldet. Da habe ich gedacht, in meiner Familiengeschichte sind offensichtlich glühende Anhänger dieser Ideologie gewesen, nicht? Das ist meine Geschichte auch. Und da habe ich es vor Gott gebracht und gesagt, ich möchte das ausgeräumt wissen. Ich möchte es bekennen, möchte frei davon sein. Und wir haben jetzt noch andere Geschichten hinter uns, nicht? Wie viel Elend ist auch in Familien, da haben Leute, waren vielleicht bei der Staatssicherheit, hat sie ihr Leben lang belastet, irgendwann kriegt das jemand raus und sagt, das ist meine Geschichte auch. Man kann es ausräumen vor Gott. Und Daniel macht das. Er bringt diese Schuld vor Gott. Wenn wir das eingestehen, wie die Dinge sind, wird Gott gnädig sein und er wird unser Schicksal wenden. Das gilt bis heute. Es steht in Sprüche 28, wer Schuld leugnet, dem wird es nicht gelingen. Das wird ganz pauschal gesagt. Man könnte fragen, ja was denn? Was wird ihm denn nicht gelingen? Ich möchte sagen, alles. Wer das leugnet, dem wird es nicht gelingen. Aber wer seine Sünde bekennt und davon abwendet sich, dem wird, der wird Segen erfahren. Ich möchte noch als letztes einen Hinweis auf Jesus Christus geben. Wir haben eine schöne Parallele, hatte das ja schon in Daniel 6 auch dargestellt. Die Parallele zu Jesus ist hier auch in diesem Text, wie Daniel, der doch eigentlich als ein Gerechter dargestellt wird, sich so solidarisiert mit seinem Volk. Er geht da genau rein und sagt, ich nehme das alles und trage das vor Gott. Ich stellvertretend, fürbittend, macht Jesus es auch. Jesus war nun wirklich ohne Sünde. Aber was macht er? Er geht an den Jordan und lässt sich taufen. Johannes der Täufer sagt, warum soll ich dich taufen? Ich müsste von dir getauft werden. Und Jesus zeigt mit dieser Taufe, die er nicht nötig hatte, dass er sich ganz solidarisiert mit diesem Volk, das erlöst werden muss. Und er wird der Erlöser sein. Und dann geht er an das Kreuz und trägt die Sünden der Menschen vor Gott, um sie zu sühnen, solidarisch. Nicht hier bin ich, da seid ihr. Macht sich ganz eins mit seinem Volk. Jesus macht sich ganz eins mit dir. Das ist ja die Gnadenbotschaft für uns. Ganz macht er sich eins mit dir. Egal wer du bist, wie weit du von Gott wegdriftest, was in deinem Leben ist, Jesus macht sich ganz eins mit dir und sagt nicht, ich komme dich anzuklagen, du bist schlecht und, sondern das weiß er ja alles, sondern er sagt, ich komme, um deine Sünden zu tragen und das vor Gott zu bringen, Erlösung zu erwirken, Vergebung, Sühne. Und ich finde, und dann sagt er das auch dem Petrus zum Beispiel. Jesus wusste schon, Petrus wird versagen und er sagt, ich habe für dich gebetet. Petrus, der sich so falsch selber einschätzte. Petrus hatte in seinem Kopf, da sind die anderen Jünger, die sind vielleicht ein bisschen lausig und so, aber ich werde bei dir bleiben, Jesus, treu. Es war ganz anders gekommen. Jesus wusste es schon, sagt Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass dein Glaube nicht aufhört. Wann bist du konfirmiert worden? Irgendwann sind alle konfirmiert worden, die hier sitzen. Was ist da alles passiert und so weiter? Man ist hierhin, dorthin gestanden. Der Glaube ist schwach manchmal. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet. Vielleicht auch, weil man es selber nicht kann. Und wenn wir eine Gemeinschaft begnadigter Sünder sind, dann steht es uns gut an, dass wir einander, jede mit auf Augenhöhe begegnen. Und dass wir auch die, wo man sieht, ach, da ist das Leben doch von Schuld und deren Konsequenzen dann auch geprägt, dass wir die auf Augenhöhe annehmen und für sie beten, wie für den ganzen Leib Christi. So ist das von Gott gedacht. Und wir setzen dabei, genau wie Daniel, allein auf die Gnade und nicht auf Verdienst. Wenn ihr das Gebet von Daniel nochmal liest, da werdet ihr feststellen, es gibt nur zwei Dinge, die Daniel auch in die Waagschale legt vor Gott. Nicht? Er kommt ja als Bittsteller. Und da, man hat ja, wenn man Bitten hat, an die Eltern Argumente, merke ich immer bei den Kindern, die haben immer gute Argumente, wenn sie etwas wollen. Was hat der als Argument in die Waagschale gelegt? Nicht eine Sache, die das Volk betrifft. Nur zwei Dinge. Wisst ihr es? Die Zusage Gottes, er sagt, du hast es verheißen. Und das zweite ist Gottes Erbarmen. Und mit nichts anderem appelliert er. Er will Segen. Ich will gesegnet werden, sagt er. Wir als Volk, wir wollen gesegnet werden. Warum? Was soll das Argument sein, dass Gott sagt? Weil du barmherzig bist. Du hast es gesagt, hier steht's. Du wirst das Schicksal wenden. Weil du barmherzig bist, deswegen appelliere ich an deine Barmherzigkeit. Ein Argument. Und du hast es versprochen. So, und jetzt geh hin in deinen Alltag und bete so, genau so und mit nichts anderem. Amen.